So, es ist vollbracht. The Last Dance, die Folgen 9 und 10 sind durch. Am Rohr ist Florian Schmidt-Sommerfeld, der jetzt einen Artikel für Stern Online geschrieben hat über The Last Dance und den GOAT. Ich komme da gleich noch drauf. Zunächst mal, wie haben dir die beiden letzten Folgen gefallen?
Ja, ein grandioser Abschluss einer absolut grandiosen Doku. Folge 9 lag mir echt schwer im Magen. Können wir gleich noch drüber reden. Die konnte ich kaum genießen, weil ich weiß gar nicht warum, aber das Schicksal von Steve Kerr hat mich so unfassbar mitgenommen, dass ich mich kaum noch auf das ganze Positive...
Dass sein Vater erschossen worden ist, ermordet worden ist.
Mhm. Ja, das
der
hat
Diplomat
mich irgendwie
war.
Noch mal viel mehr getroffen als bei Michael. Folge 10 war dann, ja, das, was man sich erhofft hat. Ich war auch sehr happy. Ich hatte so ein bisschen befürchtet, dass es mit dem berühmten Last Shot in Utah endet. Ich war sehr froh, dass das nicht so war, sondern dass es danach noch ungefähr 20 Minuten weiterging, weil ich hasse diese Leere. Ich hasse diese Leere, wenn man mit so einem Klimax aufhört. Aber zum Glück kam ja dann noch Jubelfeier. Die Erklärung, warum das Team auseinandergebrochen ist. Aber ich will gar nicht zu viel vorgreifen. Wie hat es dir denn insgesamt gefallen?
Ja, es gibt Nassforsche, Volltrottel bei Twitter und sonst wo, die sich ja fürchterlich darüber aufregen. Moment, ich mach das ganz ruhig heute.
Ja, das merke ich jetzt schon.
Nein, pass auf, ich habe heute so ein paar Sachen gelesen, so nach dem Motto, guck mal, der Idiot, der definiert sich darüber, dass er damals dabei war bei den Triumphen von Michael Jordan und tut so, als sei er ein Insider und sowas. Also habe ich das nie behauptet.
Ist das so?
Ja, ja. Ich habe es gelesen und habe es dann auch ganz schnell weggeklickt, aber ich finde das ganz spannend. Du hast es ja selbst angesprochen hier vor nicht allzu langer Zeit. Die Menschen sind tatsächlich, die haben echt ein Problem damit, wenn man sich begeistern kann. Und dass ich nun mal damals selbst dabei war und in den Hallen saß und bei der einen oder anderen Trainingssession da war und auch Jordan mal persönlich kennenlernen durfte, dafür muss ich mich ja nicht entschuldigen. Ne?
Nee.
Aber es ist schon sehr interessant, wie schlecht erzogen viele Kinder sind. Also das ist schon sehr, sehr erstaunlich. Ich möchte tatsächlich, warum ich diesen Podcast so angefangen habe, ich möchte auf eine Sache eingehen, und das ist auch kein Bashing gegen Stern Online, aber ich finde, dass wir zumindest für unsere Hörerinnen und Hörer hier im Podcast, Schmizo, das wirklich klarstellen sollten. Da ist nämlich wirklich, es geht mir übrigens tatsächlich jetzt nicht darum, wer der beste Basketballer aller Zeiten ist. Also die Überschrift ist, die Sportwelt feiert Michael Jordan und trotzdem ist LeBron James der bessere Basketballer. So, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Und im Laufe
des... Kann man ja nur wenig gegen sagen, wenn
man sich sagen auch.
Ja, mach ruhig
mal.
Das
ist übrigens, ich kann doch den Leuten nicht aufoktroyieren, auch dir übrigens nicht, obwohl ich immer wieder versucht habe, dich zu bekehren, wer jetzt der beste Basketballer aller Zeiten ist. Und wir waren uns ja auch einig, dass es schwierig ist, unterschiedliche Epochen zu vergleichen.
Ja.
Das können wir später nochmal. Im Laufe dieses Artikels, auf den ich gar nicht zu intensiv eingehen möchte, sind aber so zwei, drei Dinge, die mich, das sage ich dir ganz ehrlich, die mich gestern, also wenn wir gestern den Podcast aufgezeichnet hätten, hätte ich rumgebrüllt, rumgeschrien und wäre der Buschmann alter Tage gewesen. Aber ich bin ja ruhiger und altersmilde geworden. Es sind so ein paar Dinge drin, die finde ich unglaublich. Ich leite mal ein, mittendrin, da ist dann so eine Zwischenüberschrift, The Last Dance erzählt Jordans Geschichte geschönt. Also erstmal erzählt es nicht Jordans Geschichte alleine, sondern es ist The Last Dance der Chicago Bulls. Und natürlich hat er Mitspracherecht gehabt bei dem, was da verwendet wird. Das ist übrigens auch nie in Frage gestellt worden. Aber egal, so, jetzt pass auf, jetzt lese ich vor. Zumal in den vergangenen Jahren die Leistungen eines Mannes Michael Jordans Status als bester Basketballer aller Zeiten in Frage gestellt haben. LeBron James. Immer öfter fragten Fans und Experten, ob dieser besser als Jordan sei. James überholte ihn in der All-Time-Scoring-Liste der NBA. Darin werden die Spieler mit den meisten Punkten in der Liga-Geschichte aufgelistet. Er wurde viermal als wertvollster Spieler der Liga ausgezeichnet, erreichte neunmal, das ist ja wirklich Wahnsinn, dreimal häufiger als Jordan das Meisterschaftsfinale und gewann drei Meisterschaften. Und jetzt kommt, das ist ja alles richtig. So.
Ja, der Satz
gefällt mir
auch nicht.
Moment,
Schmizo,
ruhig.
Ja, ja.
Ne, das ist ja noch harmlos. Jetzt kommt etwas. Ich habe keine Ahnung, wer das geschrieben hat, aber da muss ich sagen, was ist das für ein Popanz oder eine Popanzine? So, pass auf. Michael Jordans Statue bekam dadurch Risse. Sie drohte, zu einem dieser Denkmäler zu verkommen, das nur noch ein Sammelbecken für Graffiti-Tags und Taubenkot ist. Doch dann kam... Nur noch ein Sammelbecken für Graffiti-Tags und Taubenkot ist. Was für ein Fliegenschiss hat diesen Artikel denn geschrieben? So. Doch dann kam The Last Dance als eine Art kulturrettender Politiker, der mit viel Geld das Denkmal restaurierte und vergoldete. Nun zweifelt kaum einer an Jordans Status. Als Stephen A. Smith, kennst du auch, Journalist bei ESPN, vor wenigen Tagen gefragt wurde, ob James besser als Jordan sei, fühlte er sich fast persönlich beleidigt. Labert in meiner Gegenwart nicht solch einen Schwachsinn, dass LeBron besser als MJ ist. So. Also dieses mit dem Taubenkot und dem Denkmal, was zerbröselt, das ist eine bodenlose Frechheit von einem Menschen.
Da bin ich
dabei. Also das fände ich übrigens auch frech, wenn er Ähnliches über LeBron James geschrieben hätte. So, jetzt pass auf. Jetzt kommt der absolute Knaller. Warte, wo habe ich das? So. Nostalgiker und ein Trugschluss ist eine weitere Zwischenüberschrift. Zur Dokumentation gesellen sich ganz viele Nostalgiker, wie Dirk Nowitzki. Sie waren damals Teenager oder Kinder, als Jordan gespielt hat. Er ist ihr Kindheitsheld. Und deshalb ist jede gegenteilige Behauptung, dass Jordan nicht der größte aller Zeiten ist, auch ein Angriff auf sie, gegen ihre schöne Erinnerung. Das Phänomen gibt es auch im Fußball. Da glauben Menschen der älteren Generation tatsächlich noch, dass Pelé und Maradona besser als Cristiano Ronaldo und Lionel Messi seien. Was ist mit diesem Menschen, der das geschrieben hat, verkehrt, sich zu erdreisten, Dirk Nowitzki die Fähigkeit abzusprechen, dass er das beurteilen kann oder zumindest seine Meinung haben kann, wer der beste Basketballer aller Zeiten ist? Im Übrigen haben die noch gegeneinander gespielt. Nur mal so. Im Übrigen haben die noch gegeneinander gespielt. Was befähigt den Menschen, der das geschrieben hat, sich so von oben herab mit dieser Thematik zu beschäftigen? Dann wundert er sich noch, die Geschichte, weißt du, Jordan Thomas nicht im Dream Team 92. Das ist ja alles aufgearbeitet worden. Wir werden die Wahrheit nie hören, ob Jordan wirklich gesagt hat, mit dem spiele ich nicht. Ich habe aber O-Töne in der Dokumentation gehört, dass auch andere Spieler gesagt hatten, sie konnten gar nicht mit Isaiah Thomas. Warum auch immer. So, aber das, was mich am meisten, ich wollte es ganz ruhig machen heute, was mich wirklich unfassbar ärgert, Schmieso, ist es mit dieser Taubenkacke auf dem Denkmal und Dirk Nowitzki nicht zuzugestehen, dass der beste deutsche Basketballer aller Zeiten, der die NBA von damals, meinetwegen teilweise als Jugendlicher und Fan und heute als Aktiver beurteilen kann. Also ihm das abzusprechen. Das ist übrigens, was ist denn das eigentlich für einer, der das schreibt? Kennst du den? Was ist das? Warte mal, das steht doch irgendwo drauf.
Nee, kenne ich nicht, keine Ahnung.
Wo steht denn, wer das geschrieben hat? Ich habe das
René tatsächlich. Pascal Weiß heißt
so, der. So, was Junge. Ist, wie kann man, woher nimmt der die Expertise? Er schreibt übrigens auch noch, also Moment, das muss ich dir auch noch vorlesen, da gebe ich dir ja.
Jetzt hast du genug vorgelesen.
Nee, pass auf, da ist noch sowas. Warte, so. In den vergangenen Jahren hat sich viel verändert. Der Basketball ist viel athletischer, viel schneller und taktisch versierter geworden. Das Niveau ist ein ganz anderes als damals zu Jordans Hochzeiten. In der heutigen NBA können die Spieler besser werfen und verteidigen. Ja, warum machen sie es denn dann nicht? Es wird viel mehr geswitcht.
Ja, Moment.
Das heißt, man muss als Spieler mehrere Positionen verteidigen. Es wird mehr im Raum verteidigt. Das durfte man früher gar nicht. Das war in der NBA verboten. Was ist das?
Also bei mir ist dein Ton übrigens extrem unsauber. Ich weiß nicht, wie das den Zuhörern geht.
Aber sag mal ganz ehrlich.
Hat das dir nicht gefallen, ne?
Ist ja frech, oder?
Ja, das mit dem Verteidigen weiß ich jetzt auch nicht. Das mit dem besser werfen lässt sich übrigens wirklich relativ leicht nachprüfen. Also,
du meinst allein. Moment. Jetzt kommen wir an einen spannenden Punkt. Du meinst, weil man dann die Quoten nimmt, ne? Die Quoten nimmt man. Dann hast du einen besseren Werfer. Das ist genau der Punkt, Schmieso. Da liegt das Problem vieler Basketballfachleute von heute. Das ist übrigens, du kannst eine sensationelle Quote haben, musst trotzdem nicht der bessere Werfer als ein anderer sein. Wenn du nämlich immer blitzblank frei stehst und in einer Gurkentruppe.
Aber man kann sich ja genau das anschauen. Was ist heute?
Das geben aber Statistiken nicht wieder.
Ich sag dir, Schmieso, knapp 3 Wochen zwischen Produktionshalle in Ossendorf, Hotel, fast kein Tageslicht, 12-Stunden-Tage, Sport.
Weißt du, was du brauchst? Energie.
Ja, pass auf. Ich glaube, da mache ich auch tatsächlich im Moment einen kleinen Fehler. Ich ernähre mich gesund, keine Frage. Verzicht auf raffinierten Zucker, kein Alkohol, ganz wenig Fleisch. Und dann fehlt mir vielleicht trotzdem, weil ich auch noch, ich mache ja jeden Morgen meine 2 Stunden Sport trotzdem, trotz der ganzen Belastung, weil sonst drehe ich komplett durch. Aber irgend so ein Extra-Kick, und jetzt will ich ja nicht irgend so ein Ranz mit viel Zucker drin oder mit irgendwelchen künstlichen Aromastoffen.
Nein.
Und jetzt kommst
Nimmst du. Da einfach die Holy Drinks. Ich trinke gerade Lion's Lemonade, also das ist einer von den Energy Drinks. Übrigens kein Zucker, wie du es möchtest. Kein Taurin drin, das ist Lisa ja wichtig. Also, Kiwi-Mango ist die Geschmacksrichtung. Das schmeckt einfach echt gut. Da ist kein Zucker drin. Es gibt dir trotzdem, dank NewCaf, heißt das jetzt, einen Energieboost. Gibt übrigens auch einfach, wenn du nur mal was Leckeres trinken willst, aber trotzdem ohne Zucker und wenig Kalorien. Den Eistee gibt es ja nach dem Sport. Kannst du
auch. Der ist gut, den habe ich schon mal bei meiner Tochter probiert. Der ist gut.
Welcher?
Der Eistee.
Der Eistee.
Ja.
Ja, gibt es ja auch in allen möglichen Sorten, Fruchtgeschmack.
War Fruchtgeschmack, ja war Fruchtgeschmack.
Brombeere oder so, das war, egal, auf jeden Fall, jetzt trinke ich gerade den Lion's Lemonade und es ist, wenn ihr euch mal durch alle das durchprobieren wollt, es gibt ja das Starter Deluxe Set, das haben Buschi und ich auch bekommen, könnt ihr das ganze Dorsiment
und das gibt es jetzt auch noch günstiger, ne?
Natürlich, bei uns gibt es alles günstiger. Die 14er Probierbox Holy Energy, es sind 14 vom Holy Ice Tea drin, 15er die Hydration Probierbox und hier, der hört man das eigentlich? Naja, ich habe es mir gerade im Shaker gemixt. So, das Gute ist, musst du nicht irgendwie viel schleppen. Das sind ja nur so ganz kleine Paketchen, die schützt den Wasser, schüttelst das einmal durch. Ach, das ist einfach so. Und du wolltest ja noch wissen, wie das günstiger geht. Ne? Das Starter Deluxe Set nochmal 10 Euro rabattiert, weil gerade Birthday gefeiert wird. Also keine 40 Euro, 39,99 mit dem Code LAUSCHANGRIFF5. Da kriegt er nochmal Rabatt. Also im Vergleich zum regulären Angebot sind das dann 50% Ersparnis mit dem Code LAUSCHANGRIFF5. Und selbst Leute wie du finden diese Informationen.
In den Shownotes. Ja, holy moly.
Du hast ja ein Mittel, doch, es gibt ja Advanced Stats. Das kannst du dir schon angucken, wie gut war ein guter Dreierschütze früher und wie gut musst du heute werfen, um ein guter Dreierschütze zu sein. Aber das ist jetzt, es ist auch eine kleine Frage. Ich kann deinen Ärger da schon verstehen. Ich glaube, das war so ein Artikel nach dem Motto: viel hilft viel. Wenn ich schon diese These rausbrettere, dann knall ich auch wenigstens richtig hinterher. Vielleicht gibt's dann Babule, vielleicht gibt's Klicks und vielleicht glaubt mir dann auch einer. So kommt das ein bisschen bei mir rüber, weil die ein paar sind angerissen. Haben wir ja auch schon mal diskutiert, das Spiel ist wirklich besser geworden. Ich finde, das kann man schon so sagen, weil die heute aber auch ganz andere finanzielle Mittel haben. Viel mehr Training, Video, Studiomöglichkeiten und so. Man muss ja dann.
Warum ist das Spiel denn besser geworden? Ich lasse mir ja athletischer gefallen, aber warum ist es denn besser geworden? Weil die hin und her joggen und dann die letzten 5 Minuten die große Solo-Show im 1 gegen 1 in der Isolation kommt?
Nein, das ist Quatsch. Wenn du dir die physische Leistungsfähigkeit allein, es gibt ja schon Parameter, die du einfach messen kannst.
Ja, aber das ist ja klar, das ist in jeder Sportart so. Dass die,
ja, genau.
Hab ich ja gerade gesagt.
Ja,
Physis ja. Aber das Spiel. Also wir können ja mal zum Beispiel Verteidigung, übrigens dieses, es wird viel besser verteidigt, das verbieten übrigens ehrlich gesagt, zumindest sagen wir mal, wenn wir von harter Verteidigung sprechen, das verbieten übrigens heute schon allein die Regeln, die neuen Regeln in der NBA. Deshalb sieht das übrigens oft so aus, dass die da zwischen Slalomstangen durchdribbeln und einen Layup machen können. Das willst du mir doch nicht absprechen, dass da vieles gar nicht mehr erlaubt ist.
Ja,
der Kessel, Flicker, Bill Laimbeer, Rick Mahorn, Joe Dumas, die werden alle nach 3,5 Minuten vom Platz geflogen heutzutage.
Ja, das ist ja richtig. Das ist eine mögen oder nicht mögen Sache, ob man findet, das ist eine gute Entwicklung. Ich meine ja nur generell, ich will das jetzt auch nicht ausufernd diskutieren, generell entwickelt sich der Sport schon weiter und wir hatten das ja schon mal im Podcast.
Ja,
man müsste eben sagen, Jordan mit den, nimm doch allein das Beispiel, als Jordan nochmal seine alten Schuhe anzieht in der Doku. Und blutige, ne, um es den Leuten mal plastisch zu machen, die noch nicht wissen, wo ich hin will. Die Schuhe haben sich allein unglaublich weiterentwickelt. Der zieht nochmal seine alten Dinger an für den Madison Square Garden und hat blutige Füße und kann kaum noch laufen am nächsten Tag. So, daran merkst du doch schon, was sich alles, und das kannst du auf das kannst du auf Videostudium, auf Physis, auf aufs Dreier werfen, auf alles kannst du das übertragen. Es kastriert das Spiel ja auch teilweise so ein bisschen, dass zum Beispiel die Mitteldistanz verboten ist, sozusagen. Ne? Wie viele große Würfe von Michael Jordan?
Verboten ist sie nicht, sie ist halt ausgestorben.
Ja. Ja, aber sie ist im Plan der Trainer so gut wie verboten. Kein Trainer möchte, dass sein Team Mitteldistanzwürfe nimmt. So, das meinte ich nur, der Sport hat sich unfassbar weiterentwickelt, und das hatten wir ja schon mal, deswegen ist es schwierig, da generationsübergreifend drüber zu sprechen. Aber wenn du das außer Acht lässt, bin ich mir ziemlich sicher, wenn es möglich wäre, mit einer Zeitmaschine ein Team von damals hierher zu transferieren, dann wären die allein wegen der Physis, des Equipments, der Trainingsmöglichkeiten den anderen weit unterlegen. Das heißt ja aber nur noch nicht, dass ein Michael Jordan in der heutigen Zeit, du hast mal gesagt, er würde 40 Punkte heutzutage auflegen, kann dir ja keiner das Gegenteil beweisen, und es ist sogar realistisch, weil im Zweifel würde der ja von all dem, was ich eben erklärt habe, auch nochmal mehr profitieren.
Bingo.
Vielleicht wäre er dann punktemäßig so unterwegs wie Will Chamberlain zu seinen besten Zeiten. Whoever knows. Ja, aber wollen wir jetzt noch lang weiter über diesen Artikel reden, oder wolltest du dich?
Ich habe mich da einfach drüber aufgeregt, weil ich, jetzt bin ich ja wieder ganz ruhig, wie du merkst. Nochmal, ich will doch LeBron James 6 nehmen. 9-mal NBA-Finale. Wenn ich jetzt böse wäre, könnte ich wieder mal ganz kurz so nonchalant einwerfen. Okay, die Geschichte, die sie da in Miami gemacht haben mit Wade Bosch und LeBron James, war so der Anfang einer Zusammenrottung von Superstars, um auf jeden Fall auch ihre Ringe zu holen. Ist ja auch so eine neue Erscheinung in der NBA.
Da hast du recht, ne? Nur wenn du mal überlegst, was die Golden State Warriors gemacht haben, um LeBron James die Stirn zu bieten.
Die haben Gleiches gemacht, klar.
Ja, die haben es viel extremer noch gemacht.
Ja, ich will's ja nur mal so am Rande, um noch ein bisschen zu provozieren, hier einstreuen. Ich will dem LeBron James übrigens nichts nehmen. Das ist ein herausragender Athlet. Der ist nochmal, ich glaube, 8 Zentimeter größer als Jordan war. Ist ähnlich beweglich.
Was war denn? Hilf mir mal, Jordan. Ich dachte
1,98, 6'6".
Ja, ich glaube, LeBron James ist 2,3 Meter, glaube ich.
Ich habe neulich, ich weiß es gar nicht genau. Ist das auch ehrlich gesagt, weil ich doch keinem da meine Meinung aufzwängen will. Ich habe mich einfach nur über diesen Artikel, weil ich das wirkte auf mich fast von oben herab, und habe ich gedacht, okay, wer ist das? Hat Phil Jackson zur Generalabrechnung ausgeholt oder so, konnte ich mir nicht vorstellen.
Jetzt, sorry, du hast recht, ich habe mal gegoogelt, 2,6 Meter, der ist doch 2,6 Meter, mein Lieber.
Ja, der ist schon, ist ein unfassbarer Athlet, und nochmal, mir ging es jetzt auch gar nicht so um diese GOAT-Diskussion wieder. Das ist vielleicht wirklich einfach gar nicht machbar. Für mich zählt zur Bewertung eines Weltathleten zählen. Ich rede nur von der sportlichen Seite, wohlgemerkt. Zählen viel mehr Dinge als die Titel. Da kann ich ja dann auch sagen: 6 Finals, 6-mal gewonnen. Wahnsinn. Ja. Ja. Für mich zählen ganz andere Dinge. Und jetzt sind wir wieder beim Ausgangspunkt. Da finde ich, ob Jordan da abnehmen musste oder nicht, er ist nicht immer super rübergekommen, da finde ich, ist die Doku aufgrund dieser Bilder, dieser 500 Stunden, die da aufgenommen wurden insgesamt von ESPN, so dicht dran und liefert so viel, auch was Jordan teilweise nicht so gut aussehen lässt. Ich finde das tatsächlich, es ist eine wunderschöne Zeitreise, ob man jetzt Jordan mag oder nicht, aber zu sagen, die Doku so ist eigentlich nichts, finde ich echt schwierig, weil
sie ist
was
nix,
erwartet man denn? Was erwartet man denn?
Ja, ich finde auch, dass es, also ich brauche keine, an der Stelle bedarf es keiner kritischeren Betrachtung. Das ist ja, glaube ich, was bei denen so zwitschern. Bei dir die Vögel im Hintergrund?
Ja, bei uns ist ja das ganze Haus ist ja umgeben von Bäumen und Vögeln. Das ist ja kompletter Wahnsinn. Weißt du, ich verstehe das auch. Wir haben das gehabt, du hast es angesprochen. Die Leute können sich nicht mehr freuen. Das heißt ja nicht, dass sie alles, weil wir jetzt hier, oder ich vor allem, jubiliere über diese Serie, dass sie in den Chor einstimmen müssen. Wir sind ein freies Land, jeder hat seine Meinung. Aber immer dieses, wenn so vordergründig nichts da ist, dann muss ich aber suchen, ich muss doch etwas finden, was nicht so okay ist. Und sei es dann, dass jemand schreibt, warum denn keine Homestory, warum nichts von seinen basketballspielenden Kindern im Garten, von seiner Ex-Frau, von seiner Frau, warum all das nicht? Ey, ganz ehrlich, da muss ich echt sagen, das habe ich überhaupt nicht vermisst.
Man muss irgendwann mal einen Punkt machen, ne?
Ja, und man kann ja noch sagen, okay, was war jetzt die Wahrheit? Jetzt hat sich ja auch Horace Grant zu Wort gemeldet, dass er nicht der Spion in der Kabine war, der Sam Smith damals die Infos zum Buch Jordan Rules gegeben hat, also die Interne aus der Kabine. Das werden wir übrigens nie rausfinden, wer da jetzt lügt, wer da die Wahrheit sagt. Aber und Grant hat auch nicht die große Rolle in der Doku gespielt, da kann man jetzt auch die Nachtigall wieder trapsen hören. Aber ich fand, dass
ja, aber angemessen dem, was er dem Spiel, oder?
Ja, es gibt ja Leute, habe ich heute irgendwo gehört, die dann sagen, ja, der war so wichtig beim ersten Threepeat, weil er eben von der Athletik her so viel gegeben hat. Ja gut, das ja, haben sie gut, ohne Grant mit Rodman dann auch geschafft.
Genau, ja. Genau. Also Rodman war ja 1:1 das Gleiche und jetzt nimm mal Dennis Rodman, dass er wahrscheinlich der unfassbar kultigste und absolut irrste Typ ist, den die NBA gefühlt jemals
ja,
hatte.
Ja, die Geschichte lässt sich auch viel besser erzählen.
Ja, natürlich.
Es ist ja einfach was so. Ich meine, das ist ja auch Entertainment. Das darf man ja nicht vergessen. Ja. Also von daher.
Allein, dass der mit Carmen Electra zusammen war.
Die hat es dir angetan, ne? Weiß Helena,
die
hat's
mir absolut,
weiß Helena eigentlich von dieser Schwärmerei?
Ja, das hat sie galant überhört, glaube ich, als wir die Folge nochmal durchgehört haben.
Nein, ich sag dir.
Aber sie hat sehr die Augen gerunzelt, als du gesagt hast, du hättest die ganzen Groupies eingeladen.
Ja, ich glaube auch, mein Scheißhumor kommt nicht immer so rüber, wie er gemeint.
Nein, ach Quatsch. Das war.
Nein, du, ich sag dir gut. Ganz ehrlich, ich war echt sauer und ich muss da auch lernen. Man sollte schon auch andere Meinungen akzeptieren, ne? Und das Einzige, was mich eben, deshalb nehme ich den Sternartikel hier ganz bewusst raus, das finde ich tatsächlich schlicht und ergreifend unverschämt und auch einfach schlecht recherchiert zum Teil. Und ich finde es anmaßend und das hat mich total geärgert, aber nicht, weil ich jetzt Jordan-Jünger bin oder so. Also das hat mich schon. Also wie gesagt, wenn wir gestern aufgenommen hätten, Schmieso, das war ja gerade schon laut, glaube ich.
Ja, das hat eigentlich schon gereicht. Aber ja, ich konnte es ob deiner WhatsApp-Nachrichten gestern in unserer gemeinsamen Diskussionsgruppe erahnen, wie das sich mitgenommen hat.
Ja, also wie aber gesagt, es tut mir leid, wenn sich auch Leute angegriffen fühlen sollten, die meinen, dass ich zu melancholisch bin, weil ich mich wichtig nehmen würde, weil ich das damals live erlebt habe. Manni Winter hat mir übrigens jetzt unlängst eine WhatsApp geschrieben. Der war ja bei Finalserien 97 und 98 mit dabei und hat auch direkt geschrieben, ey, so viele Erinnerungen, es kommt so viel wieder hoch, waren das geile Zeiten. Und wer uns das absprechen will und meint, wir würden uns mit sowas wichtig machen, der soll doch Gott nochmal einfach sich verziehen.
Ja, aber da kannst du ja wirklich drauf scheißen, oder? Ja. Also da könnte man ja genauso gut sagen, keine Ahnung, warum erzählt denn David Aldridge in der Doku, der war doch auch nur Journalist und so, aber das sind halt verschiedene Blickwinkel und warum solltet ihr als so mit die einzigen Deutschen, alle, die wirklich drüben waren, uns als Fans angeguckt haben, mögen es mir verzeihen, aber als ungefähr die einzigen Deutschen, die dabei waren, warum solltet ihr das nicht mitteilen? Verstehe ich auch nicht. Also das ist wieder dieses, man kann sich über Dinge nicht freuen, man kann sich nicht für andere Menschen freuen. Ich glaube, das rührt alles aus einer ähnlichen Richtung her.
Ja, weißt du, das liegt natürlich daran, dass, weißt du, wir sitzen immer hier und quatschen die Leute voll, wie geil das alles ist und ich erzähle dir, was da noch war und was da noch war und freue mich wie ein Kind, dass du dich auch dafür begeistern kannst im Nachhinein und dann kommen immer wieder Leute, die müssen nölen, machen und tun. Wie gesagt, wenn jetzt einer Investigativjournalist ist und die Reportage der große Schmutz hinter Michael Jordan machen möchte, dann soll er das gerne tun. Aber in Bezug auf diese Doku, wie gesagt, vielleicht ist es auch bei manchen einfach eine völlig eigenartige Erwartungshaltung. Aber ich war echt, soll ich dir was sagen? Ich war traurig. Und dann werde ich ja manchmal, dann werde ich ja bockig. Ja?
Traurig, naja gut.
Ja, weißt du, selbst jemand wie Icke, der hat sich ja angeboten, heute sich hier dazuschalten zu lassen, weil er auch jemand ist, der die ganze Doku eher kritisch sieht. Und ich denke dann immer, ja, aber
das
nur,
hätte
weil man,
Sprengpotenzial gehabt.
Ja, weißt du, nur weil, nochmal, und du weißt doch, wie sehr ich Icke mag, aber weißt du, nur weil man ganz, ganz viel liest, ja, und weil, was weiß ich, jetzt hat hier Brian Windhorst zum Beispiel, hat jetzt auch gesagt, er glaubt, dass es eine große Rolle gespielt hat, das hast du ja auch schon mal angesprochen, dass Jordan exakt dann das Okay für die Doku gegeben hat, als LeBron mit Cleveland in der Heimat den Titel geholt hat. Also an seinem Denkmal, was ja auch dieser Schreiber da von Stern online geschrieben hat, an seinem Denkmal kratzt. Natürlich wird das... Oder kann es sein, dass das, du hast mich ja auch gefragt, und ich habe gesagt, ich kann es nicht beurteilen, aber es kann natürlich sein, dass das eine Rolle gespielt hat. Ja. Aber weißt du, nur weil man ganz viel Sekundärquellen konsumiert, ganz viele Sekundärquellen konsumiert, ist man noch nicht wirklich in der Lage, es besser zu beurteilen als Leute, die sich begeistern können. Weißt du, nur weil man möchte. Man möchte gerne einfach auch mal noch einen anderen Punkt sehen. Das kann und darf man ja, weißt du?
Ja.
Wichtig, oft auch wichtig, aber hier geht es ja nicht darum, es wird ja übrigens auch eigentlich nicht die Diskussion geführt, ob mit der Doku bewiesen wird, dass Michael Jordan der beste Basketballer aller Zeiten ist. Sie ist allerdings so gemacht, dass man eigentlich keine andere Schlussfolgerung
zu keinem anderen Schluss kommen darf.
Ja. Ja, und das ist ja auch klar, warum das so ist. Ich meine, da muss man nicht besonders schlau sein. Natürlich hat Jordan da ordentlich mitgequatscht. Aber weißt du, für mich gibt es da zwei Möglichkeiten. Wahrscheinlich hätte er, wenn sie ihn nicht ein bisschen hätten mitreden lassen, hätte er gesagt, dann lassen wir es. Dann hätten wir die Doku gar nicht gehabt. So haben wir die Doku, wie sie ist. Ich entscheide mich sehr gerne für das, was ich gesehen habe.
Ja, ich finde auch, ich weiß gar nicht, haben wir das haben wir, glaube ich, ich komme jetzt langsam durcheinander, was wir on-air hier besprochen haben oder was wir privat besprochen haben, aber das ist auch genau mein Punkt. Also irgendwann musst du dich mal entscheiden, willst du das restlos kritische Bild zeichnen, alle Kritiker zu Wort kommen lassen, was ja, also auch wo Leute, ich meine, das geht ja eigentlich, im Fernsehen geht das eh nicht, das kannst du eigentlich nur schriftlich, aber wer eine gut gemachte Spiegelreportage liest, der wird lesen, da äußern sich Leute, die das eigentlich gar nicht wollen und denen es im Zweifel auch nicht gut tut. Das ist mit einem Kamerateam so überhaupt nicht machbar, da aufzuschlagen und dann noch Hochglanzbilder da zu drehen und so. So, dann gibt's halt den Weg zu sagen, wir machen's mit Jordan gemeinsam, um die möglichst gute Einsicht zu haben, um alles aus, zumindest aus seiner Sicht und der seiner Mitstreiter im Großen und Ganzen, wobei, also ja, Thomas redet ja auch, aber die Geschichte darf jeder so erzählen und Michael Jordan darf aber am Ende nochmal sagen, ob was ihm vielleicht nicht so passt, wo ihm der Fokus ein bisschen anders gerückt werden sollte. So, oder du kannst es eben maximal kritisch machen, dann wirst du auch ständig vor verschlossene Türen laufen.
Ja, natürlich.
Weil dann redet doch keiner offen mit dir. Also es ist nicht so, dass da mehr, also da ist nicht so, dass da was Besseres rauskommen würde.
Es gibt ja sogar Leute, die behaupten, Jordan hätte diese Aussage, dass er ein bisschen Angst davor hat, dass er unsympathisch rüberkommen könnte, bewusst getroffen, um zu vermitteln, also da ist aber schon auch viel gegen mich geschossen worden. Also um diese Gegenstimmen gar nicht zuzulassen. Auch das werden wir nie rausfinden, was da wirklich die Triebfeder bei ihm war, das so zu äußern. Aber nochmal, ich finde, und deshalb war ich so begeistert, ich finde schon, dass es sehr viele Momente in diesem Heldenepos, lass es ruhig so beschreiben, gibt, die einen zumindest ins Grübeln über die Person Michael Jordan bringen, ganz klipp und klar. Und auch über den Charakter Michael Jordan. Aber es wird.
Habe ich ja gesagt, zum Beispiel das politische Nicht-Engagement.
Ja, oder auch Umgang mit Mitspielern. All das. Und manches wird natürlich auch übertrieben. Nimm die Geschichte hier mit BJ Armstrong, ja, der als er dann für Charlotte, glaube ich, gespielt hat, ne, wo er dann in einem Spiel den Game-Winner macht gegen die Bulls und Richtung Michael guckt und irgendwas per Gestik, Mimik oder sogar verbal macht. Natürlich haben die Bulls nicht anschließend ausschließlich Charlotte dominiert, weil es diese Aktion von BJ Armstrong gab. Das wird natürlich, aber das ist halt Storytelling, funktioniert's halt.
Aber Michael Jordan scheint ja schon auch so, war ja jetzt in den letzten Folgen wieder. Was hast du als Motivation für die Finals gegen Utah genommen? Dass Karl Malone MVP geworden ist.
Ja.
Also der hat sich aber auch von allem, was ihm nicht zu Füßen gelegt würde, unglaublich triggern lassen.
Ja, man darf
auch zu.
Weißt du, Schmizo, was man nicht machen darf, ist, man darf nicht den Fehler machen, dass man denkt, das war jetzt entscheidend. Weißt du, es war nicht entscheidend, dass Karl Malone MVP geworden ist und Jordan sich angestachelt gefühlt hat. Es war auch damals nicht entscheidend, dass George Karl ihn ignoriert hat, als sie sich im Restaurant gesehen haben. Aber es sind alles so kleine Punkte. Es geht doch im Grunde nur darum, den Charakter nochmal rauszustellen, nochmal zu zeigen. Und das ist ja brillant gelungen. Und ich kann dir sagen, die 3-4 Mal, die ich ihn näher erlebt habe, also nicht nur am Spielfeld, sondern auch am Mikrofon, war exakt so, dass man immer den Eindruck hatte, ob er Münzen schmeißt, ob er Golf spielt, ob er Karten spielt, ob er Billard spielt. Er will immer gewinnen, egal wie und gegen wen. Scheiß der Hund drauf, er will immer gewinnen. Und nichts anderes wollten sie bei der ganzen Geschichte rüberbringen. Und ich finde, das ist brillant gelungen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Wenn wir noch mal ein bisschen durch die letzten beiden Folgen jetzt, ich glaube, das große Ganze haben wir ja so intensiv besprochen, dass wir das gar nicht noch mal groß einholen müssen. Ich komme da nur einmal noch zum Schluss drauf, weil ich ja über die Rolle der Medien noch mal so ein bisschen reden wollte. Das hat mich erleichtert, dass das Auseinanderbrechen dieses Teams, was ja am Ende geschildert wird, jetzt nicht wirklich dem zuzurechnen war. Gerade warum Jordan aufgehört hat, hatte ja andere Gründe. Der hatte sich halt diesem Coach verschrieben. Das hätte mich noch mal mehr interessiert, warum es nicht, also das wäre das Einzige gewesen, aber dann hättest du ja schon wieder diese Washington Wizards Sache miterzählen müssen. Da habe ich mich so ein bisschen gefragt, er hat ja gesagt, mit einem Einjahresvertrag wäre er noch mal ins Grübeln gekommen, aber ob all das nicht ohne Phil Jackson möglich gewesen wäre, das war so eine große Frage, die mir zum Schluss noch offen geblieben ist.
Aber das war natürlich, pass auf, auch das ist ja sein Charakter, ich glaube schon, dass das für ihn klar war, das geht nur mit Phil Jackson. Und sie waren übrigens zu dem Zeitpunkt auch an einem Punkt, wo das so, das ist jetzt eine Interpretation meinerseits, nochmal, ich bin ja nicht der beste Kumpel von Michael Jordan, aber ich kann mir gut vorstellen, dass er an dem Punkt war, dass er gesagt hat, ich habe das jetzt so weit getrieben. Ich habe immer gesagt, nicht ohne Phil Jackson. Mhm. Selbst wenn alle hier verlängern, ich mache das nicht, weil dann falle ich ja um. Mhm. Und Jackson, so wie ich es verstanden habe in der Doku, hat einfach den Punkt gesehen, dass er das wirklich nicht mehr wollte. Und das hat mit dieser Beziehung Reinsdorf-Kraus Mannschaft plus Trainer zu tun. Da bin ich mir ganz sicher. Da wird die Doku einen schon auf die richtige Fährte geführt haben. Interessant, das hatte ich tatsächlich auch wieder nicht mehr auf dem Schirm, dass natürlich ein Grund war, da einen Umbruch zu machen. Und das spricht auch für das, wie Jerry Krause immer getickt hat, das hat ja Reinsdorf dann erzählt, dass sie sich schon darüber im Klaren waren, dass all die, ja, nennen wir sie Rollenspieler, alle so sauteuer geworden wären.
Ja.
Nach dieser Reise.
Und das da ist hat ja heute noch mit das, ja. Also wenn du nicht gerade schaffst, es so ein Superteam aufzustellen, wie die Golden State Warriors, aber ich sag mal, du musst deinen einem Spieler musst du einen Max-Contract geben. Der zweite wird Richtung 80% davon oder hat vielleicht einen älteren Max-Contract, der im dritten oder vierten Jahr ist. Und dann geht's genau darum, für 1-2 Jahre die Rollenspieler zu finden. Gibt's so eine geile Geschichte von, Boban Marjanovic, wirst du ja wahrscheinlich auch noch kennen von den Spurs, ne? So ein ganz, also ein, wie soll man den überhaupt beschreiben? Müsst ihr einfach mal bei YouTube, wenn ihr euch
2,21 Meter groß und total so witziger Typ.
Sich auch, genau. Ganz skurriler Typ, der eigentlich auch nicht wirklich in die NBA passt und bei dem, um den entstand auch so ein bisschen Hype und allein mit 2,21, der hatte absolut seine Qualitäten. Und da ging es dann auch darum, der hat, ich weiß gar nicht mehr, wo ist er denn von den Spurs hingegangen? Ist er jetzt
ich
auch
weiß
egal,
nicht, aber der spielt doch noch. Ich glaube, der ist noch in der NBA.
Ja. Aber als der ein Angebot bekam, komm, ich google jetzt nebenher kurz, wo es dann eigentlich hin war. Er ist weg.
War der nicht Philadelphia auch? 76ers?
Detroit Pistons.
Ist er jetzt?
Da ist er nach den Spurs. Nee, jetzt ist er bei den Mavs.
Was? Da ist er oh Gott, ich bin echt raus aus der NBA. Deshalb kann ich das auch alles gar nicht beurteilen.
Das würde Busch jetzt wieder gefallen. Schade, dass der gerade so viel beschäftigt ist. Es gibt wieder was von unseren besten Freunden von Manscaped. Also ich weiß nicht, wie nennt ihr die Dinger da unten? Die Vorschläge hier sind Juwelen, Goldbälle oder Schenkelknopfer. Alter, Schenkelklopfer ist echt hart. Also bei Manscaped, bei unseren Freunden von Manscaped, heißen sie auf jeden Fall The Boys. Das gefällt mir ehrlich gesagt sehr, sehr gut. The Boys, das werde ich, glaube ich, ab jetzt für mich übernehmen. Und ihr wisst, jeder Mann ist für seine Boys, seine beiden Jungs da unten selber verantwortlich. Und ihr wollt ja wahrscheinlich nicht, dass sie irgendwie strubbelig oder wie auch immer aussehen. Also ich will das zumindest nicht. 10 Millionen Männer sind es inzwischen, mein Gott, auf der ganzen Welt, die sagen, Manscaped ist das Richtige dafür. Ich kann euch sagen, bei mir ist das genauso. Ich könnte ohne den Lawnmower gar nicht mehr leben, glaube ich. Und ich benutze den gefühlt auch für alles. Auch für den Bauch und unter den Armen und keine Ahnung. Das Ding ist einfach mega. Es ist wasserfest, es ist super leicht zu bedienen. Es ist safe, dass man sich nicht schneidet. Also ich finde das ultra, ultra gut. Und es gibt ja inzwischen eine ganze Lawnmower-Familie. Es gibt den Dreikugeltrimmer, das ist der 3.0 Plus. Es gibt den 4.0 Pro und den 5.0 Ultra. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ich habe den 4.0 Pro. Jeder hat natürlich diese Skin-Safe-Technology, dass ihr euch möglichst nie schneidet, wenn es irgendwie geht. Oder dass es zumindest, wenn es doch mal passiert, nicht so wild ist. Den LED-Scheinwerfer, damit ihr da unten auch alles seht. Wasserdicht natürlich, könnt ihr immer unter der Dusche benutzen. Also ich sag's euch, die Dinger sind einfach mega. Wie lange haben wir die jetzt schon? Ich weiß es nicht, aber ihr wisst, wir sind beide riesen Manscaped-Fans. Für euch übrigens extra 20% Rabatt und kostenlosen Versand auf manscaped.com, wenn ihr den Code Lauschangriff20 benutzt. Also Lauschangriff20, der Code auf manscaped.com ist natürlich auch in den Shownotes. Tut was für euch und tut euren Boys, euren Jungs, The Boys, einen Gefallen. Ja, ich will, also da ging es, also der Typ.
Er war ist, aber, Moment, ganz kurz, damit ich eben doch noch drin bin. Ja, er ging zu den Pistons, dann war er noch bei den Clippers, dann war er bei den Philadelphia 76ers.
Ja, ja.
Und dann Dallas.
Ja, so. Also insofern hast du recht gehabt. Ich habe ihn auch in Mavs-Trikot, ich weiß gar nicht, ich kann mich nicht erinnern. Weiß nicht, ob er da überhaupt schon mal gespielt hat.
Übrigens 2,24 laut Wikipedia.
Sogar, siehst du. Der ist damals von den Spurs, das war sein erstes NBA-Team nach Europa, ist er weg und hat einen sehr guten Deal wohl bekommen. Ich weiß nicht, ob das nicht sogar zweistellige Millionen waren. Und da war sofort klar, das werden die Spurs nicht matchen und nicht bezahlen können. Und der war vom Typ her aber scheinbar so, dass er gesagt hat, oh, aber ich bin denen ja auch so dankbar, mein NBA-Team und bla. Und Greg Popovich, wie er halt ist wohl, so sagt es die Legende zu ihm hin, und hat gesagt, Junge, bist du bescheuert? Nimm das Geld und geh. Das musst du machen. Fertig, aus. So. Und das kannst du in so einem Fall mal machen, aber eigentlich musst du ja immer genau das Gegenteil machen und deine Rollenspieler im besten Fall unterbezahlen irgendwie, um deinen Kader so voll zu kriegen, dass das alles funktioniert.
Ja, Jordan hat ja übrigens auch gesagt, wenn ich das jetzt nicht völlig falsch auf der Mattscheibe habe, er hat ja dann auch gesagt, es wäre kein Problem gewesen, alle nochmal auch für weniger Geld zusammenzubekommen, um nochmal für die kommende Saison noch richtig einen Titel zu
außer,
holen.
Er hat gemeint, außer Scottie Pippen, aber
dann hat aber gesagt, sie, wenn dann hätte er,
alle
er hätte
geblieben
auch,
wären, ne? Dann hätte er das schon auch gemacht.
Genau. Genau, also das, aber weißt du, das sind so Dinge, die werden wir natürlich niemals rausfinden.
Aber ich glaube, ehrlich gesagt, das ist jetzt ein pures Gefühl. Ich glaube, die haben ja auch dieses Auslaugende immer so schön beschrieben, warum man dann ja auch irgendwo verstehen konnte, warum Jordan 93 auf einmal Baseball gespielt hat. Dieses Auslaugende muss ja beim zweiten Mal noch heftiger gewesen sein. Mhm. Für ihn persönlich, er scheint es ja im Rückblick so zu sehen, dass er durchaus einen Shot auf die 7. Meisterschaft gehabt hätte.
Welche Überraschung, dass er das denkt.
Ja, genau. Aber so mein Gefühl ist, ich glaube, das weiß ja keiner, aber ich glaube, da wäre dann mal Schluss gewesen.
Soll ich dir was sagen, Schmizo? Also klar, wäre das nochmal ein Mega-Run gewesen. Aber ich kann dir sagen, ich saß 1999 im Madison Square Garden mit Stefan Kretschmer.
Das war schon mal Thema in diesem Podcast.
Und wir haben die Finalserie, die Entscheidung in der Finalserie, das 4:1 der Spurs, die haben dann im Garden die Meisterschaft geholt, kommentiert. und haben, ich weiß es noch wie jetzt, dass wir damals drüber gesprochen haben und gesagt haben, ey, von den Bulls der letzten Jahre hätten beide so den Arsch versohlt bekommen.
Ach komm.
Ja, aber das ist schwierig zu sagen, weil du hast natürlich, allein auf groß waren die Spurs natürlich schon eine echte Macht, das muss man sagen. Und so, auch das wäre wieder so eine Mythenbildung jetzt, ne?
Das da, genau, da waren, oder haben wir schon mal drüber, ich glaube, da war ja noch Twin Tower Zeit, ja. Tim Duncan alleine war unfassbar. Das habe ich mir nämlich, da sind wir jetzt mal im Basketball, bevor wir gleich zurück zur Serie kommen. Das würde mich mal interessieren, wie du das erinnern, weil das hat mich Basketball taktisch, aufstellungstechnisch, ja, fast schon gewundert, dass die Bulls haben ja scheinbar, also natürlich waren, wer waren die Center? Longley und Wennington ja, glaube ich, zu der Zeit. Mhm. Die waren natürlich am Start, aber da standen ja scheinbar auch zumindest bei den letzten beiden Plays, dieser Drive zum Korb, dann der Steal hinten von Jordan und dann eben The Shot. Da stand ja, wenn ich das richtig überblickt habe, ich habe da jetzt auch nicht zurückgespült oder so, aber da war ja, glaube ich, außer ihm natürlich Steve Kerr, dann war auf Small Forward Scottie Pippen.
Dennis Rodman.
Der hat Center gegen Karl Malone offensichtlich gespielt, weil noch Toni Kukoc auf dem Feld war. Da weiß ich jetzt den Gegenspieler nicht, aber Toni Kukoc hat ja sicher nicht Center gespielt.
Also ich kann dir sehr genau sagen, dass in der Sequenz, also Rodman, nur deshalb hat er übrigens weiter in dieser Mannschaft immer gespielt, obwohl er mal dann neben diversen Ausflügen nach Las Vegas zum Saufen und Kiffen, hat er ja auch den Ausflug zum Wrestling gehabt, zu Hulk Hogan.
Serie. Das ist so.
Aber sie brauchten ihn in der Defense. Er war ja in der Finalserie gar nicht so überragend am Brett im Rebounding, aber er hat Karl Malone beackert und beschäftigt. Mhm. Und Rodman spielte schon eine große Rolle für eins der besten Defensivplays aller Zeiten von Jordan.
Genau. Er hat ihn ja quasi erstmal aufgenommen und Jordan kann dann den Steal machen.
Über die Blindside beim Football würde man von der Blindside, im Basketball ist es die Weakside, da war dann Michael Jordan und war dann eben da. Ich kann dir jetzt tatsächlich aus dem Kopf nicht sagen, wer jetzt die fünf waren, die da auf dem Feld standen. Kukoc, Rodman, Kerr, Pippen, Jordan.
Ja, genau. So, ja. Und damit ist ja Dennis Rodman mit knapp über 2 Metern der Center gewesen. Und Toni Kukoc war zwar sehr groß, aber der hatte ja physisch überhaupt nicht die Möglichkeiten, defensiv Center zu spielen. Das heißt, es muss ja eigentlich auf der 5, wer es besser weiß, kann uns übrigens auch gerne wieder auf Instagram schreiben, aber auf der 5 war es für den Moment ja scheinbar das Matchup Karl Malone, der ja eigentlich auch ein Vierer war, gegen Dennis Rodman, der am Anfang seiner Karriere ein Dreier und dann ein Vierer war. Das finde ich schon sehr interessant, dass es damals schon so eine Art Smallball-Sequenz
Nein. Die Jazz haben ja, jetzt vergiss mir mal nicht, Antoine Carr und auch vor allem Greg Ostertag.
Ja, ne? Aber
vergiss mir die mal
stimmt,
nicht.
Der Greg Ostertag, Greg der Ostertag, weiße Glatzkopf.
Die Doppel-Null. Ja.
Aber nur in der Sequenz war offensichtlich, es sei denn, Kukoc hat dann einen der beiden gedeckt.
Ich kann es dir nicht mehr sagen. Es war weißt du, in dem Moment ist fast egal, ob da jetzt noch ein Center oder nicht drauf ist. Das ist Big Time und da wird es dann so gespielt, wie man das für richtig hält. Also übrigens ganz interessant an dem Ding, wo die Bulls dann da durch The Shot von Michael Jordan gegen Russell das Ding gemacht haben. Hast du mal gesehen, als sie es jetzt nochmal gezeigt haben, wie blank Stockton für den Dreier war, den er da nochmal genommen hat? Wie blank John Stockton da noch war? Also das hätte durchaus auch noch nach hinten für Chicago losgehen
können. Ach so, ja. Mhm. Also sie haben ja noch 5 Sekunden auf der Uhr.
5,2 Sekunden waren noch auf der Uhr. Ja. Und Stockton hat noch einen Open Look, also einen völlig freien Wurf gehabt. Also es war sehr, sehr interessant. Aber wir kamen über die San Antonio Spurs jetzt dahin. Ja, das war schon was anderes. Aber wie das so war damals, und Kretsche ist ja auch so ein Jordan- und Bulls-Verfechter, der hat auch sofort gesagt, ey, Weißt, ja, du, weißt du, die Spurs waren auch so langweilig. Die waren so langweilig. Tim Duncan, ja, ich werde das nie vergessen. Dann hat er sein Fotoapparat rausgeholt und hat bei der Jubelfeier Fotos gemacht und so. Und weißt du, früher war das noch, da hat man noch gedacht, was ist mit dem denn los? Heute ist das, glaube ich, normal. Ja, die stellen das alle direkt noch auf dem Spielfeld auf Instagram oder so. Ja, das gab's ja, ja alles früher noch nicht. Und wir haben immer gesagt, boah, was ist denn das für eine langweilige Truppe? Aber ich glaube, dass man da auch, dass man da ein bisschen fairer sein muss.
Ja. Ja, sonst, ich weiß nicht, wie ging es dir mit Folge 9? Was ich eingangs gesagt habe,
Steve Kerr?
Genau, mich hat das so, also natürlich die 5. Meisterschaft war auch was, aber außer Helena wussten ja auch alle, dass die eingefahren wird. Und ich weiß nicht, mich hat das so krass mitgenommen, wenn ich da dann noch die Mutter sehe, wo ich denke, Alter, die hat halt jetzt, die hätte eigentlich jetzt den Lebensabend mit ihrem Mann, war jetzt 35 Jahre allein, oder ich weiß nicht, hoffentlich hat sie sich nochmal verliebt, ich weiß es ja nicht, aber das fand ich irgendwie, ich weiß nicht, bei Jordan war das so schnell abgehakt, der hat gesagt, ja, ich musste da das Positive draus ziehen, und auch seine Mutter wirkt immer so strahlend, aber Steve Kerr und wie der drüber spricht und seine Mutter drüber spricht, das hat mich unfassbar mitgenommen.
Ich glaube, das hat viel damit zu tun, wie man so Menschen erlebt, und wenn man Steve Kerr verfolgt von seiner Anfangszeit als Spieler in der NBA, dann die große Zeit als absoluter Rollenspieler, das muss man, darf man ja auch mal nicht irgendwie so schön färben, bei den Bulls, dann hat er ja auch mit San Antonio noch Meisterschaften gewonnen, und als Coach eben auch noch, und ich glaube, man versteht den Mann so gut und man leidet mit ihm mit. Ich glaube, ich gehe jetzt mal so weit und sage das, weil, außer ein paar ganz Schlaue da draußen vielleicht wieder, 90% der Menschen den mögen, weil er ein sensibler, empathischer, ich finde, so wie er auf mich wirkt, sehr intelligenter Mann ist. Guck dir an, was er sich übrigens auch so traut zu sagen außerhalb der Sporthalle, wenn es in Richtung Politik etc. geht. Ja, ja. Ein fantastischer Typ. Absolut. Und ich glaube, dass das eine große Rolle spielt, wenn man jemanden einfach mag, wenn man sagt, mit dem würde ich gerne mal ein Bier trinken gehen, dass ein das dann extrem packt, und guck ihm in die Augen, als er das erzählt von seinem Vater. Dann bist du sofort dabei und du bist gefangen, und natürlich geht das unter die Haut. Und das sind auch so Momente, da wird es auch wieder Leute geben, die eventuell sagen, ach, das ist zu schmalzig erzählt oder so. Mich packen solche Dinge, genauso wie dich ja offensichtlich auch, total. Und ich fand das unglaublich spannend und berührend erzählt.
Genau. Also deswegen, ich kann zum Rest von Folge 9, so dumm das klingt, gar nicht so viel sagen, weil ich im Kopf nur, vielleicht hätte ich Pause machen und mich erst beruhigen müssen, so, ne, aber
ja, ich habe noch eins zu Folge 9.
Und
ich muss an dieser Stelle Manni Winter auffordern, dass er mir das nochmal erklärt, was eigentlich wirklich los war. War es 97 oder 98, als er unmittelbar nach seiner Einreise als Kommentator fürs deutsche Fernsehen in den USA zu den NBA Finals direkt wieder nach Hause geschickt wurde? Das haben wir nämlich einmal gehabt. Da ist, du brauchtest damals entweder ein Arbeitsvisum oder du durftest auf keinen Fall zugeben, dass du arbeitest. Das heißt, du musstest als Tourist einreisen. Da waren die Amis, und wir hatten Zwischenlandung, glaube ich, in Atlanta. Da waren die Amis knüppelhart, und wir wussten das immer vorher, und wir haben immer gesagt, ey, wir haben wieder mal verpennt, uns ein Arbeitsvisum zu besorgen. Also, glasklar, ins Handgepäck, keine Arbeitsutensilien, keine NBA-Bücher, nichts. Und einfach sagen, wir sind Fans, wir sind Touristen, wir kommen, meinetwegen, habe ich zu Manni immer gesagt, ich sage, Manni, meinetwegen, sag, du willst die NBA-Finals angucken.
Also, ihr seid auch solche Schlümpfe, ey.
So, pass auf, jetzt pass auf. Und ich bin natürlich wieder kackendreist, mich haben sie auch gefragt, und ich habe eisenhart gelogen und bin schön reinmarschiert und fertig. Und dann gucke ich auf die andere Line, wo Manni Winter anstand, und denke schon, scheiße, das sind ganz schön viele Diskussionen, die der da führt. Dann bin ich aber schnell weiter, dass der nicht auf die Idee kommt, mich irgendwie zu rufen, weil dann hätten die ja sofort gewusst, ich gehöre dazu. Und hätten mich wahrscheinlich, dann wäre das mit mir passiert, was mit ihm passiert ist. Bei ihm ist nämlich Folgendes passiert. Die haben ihn zum Umkippen gebracht, und er hat dann gesagt, ja, okay, ich kommentiere hier fürs deutsche Fernsehen die NBA Finals, und ihr seid doch bestimmt auch Fans. Und da haben sie gesagt, ach, sie haben uns angelogen. Okay.
Ist nicht
der dann kommen Sie mal mit. Und dann ist er mit ins Immigration-Büro, hat dann da schön richtig auf den Latz gekriegt, also verbal natürlich, und ist, glaube ich, paar Stunden später hat er wieder im Flugzeug gesessen.
Ist nicht dein Ernst.
Und ist dann, pass auf, ist dann, musste dann nach Frankfurt, musste sich da, weil nur in Frankfurt ging das auf ganz schnellem Wege, musste sich in Frankfurt ein temporäres Arbeitsvisum besorgen und war, glaube ich, dann zu Spiel 4 oder so, war er dann da. Das heißt, der ist angekommen und ist gleich wieder umgedreht und ist mit seinem Officer in Rückflugflieger geführt worden. Und
Scheiße,
das Allergeilste war, wir waren da.
Aber das musste ja trotzdem selber zahlen, oder? Das kostet ja auch arschvoll Geld.
Ja, ich glaube, ja, das hat dann der Sender aber übernommen. Und dann war es ja so, dass wir waren damals fürs DSF Business Class hingeflogen und dann bei diesem Flug zurück nach Deutschland haben sie ihn nach ganz hinten gesetzt und dann hat er wohl noch gesagt, ja, aber ich habe eigentlich ein Business Class. ich glaube, da waren sie kurz davor, ihm eine Schnauze zu hauen. Dann ist er wieder zurückgeflogen und 2 oder 3 Tage später war er dann wieder da. Das war Wahnsinn. Also das war wirklich Wahnsinn. Manni,
ja, Moment, aber hat er dann, aber ihr seid erst zu Spiel 3 hingeflogen.
Ja, ich glaube, das war wieder so ein Ding. Ich glaube, wir sind tatsächlich erst, das war die 97er Serie und ich glaube, das war zu Spiel 3, da waren die 3 in Folge in Salt Lake City, ne? So war das. Ja. Ich glaube, so war das. Manchmal ist das bei mir echt so durcheinander.
Ich fand übrigens auch diesen Modus, ich kann den reisetechnisch verstehen.
2-3-2. Ja.
Genau, den finde ich viel, viel ungeiler als den anderen, weil du gibst, vor allem wenn in so eine Serie reinkommen, ist ja nicht so leicht, du gibst das als eigentlich Homecourt Advantage Team, gibst du ein Spiel ab und zack, kommst du vielleicht nie wieder zurück nach Hause. Also ich finde das gut, dass sie den Modus wieder auf 2-2-1-1-1 geändert haben.
Ja.
Das nur mal
am
Rande.
Aber das war tatsächlich natürlich reisetechnisch, war es natürlich günstiger, genauso wie du gesagt hast, genau. in dem 2-3-2 Modus. Ja. Aber ich gucke jetzt gerade, wie das denn damals war hier, Finals. Weil mich das schon interessiert. Wait. Ja, das war 97, sind wir zu Spiel 3. Genau, und dann haben nämlich die Jazz ausgeglichen mit einem etwas deutlicheren und einem knappen Erfolg. Und dann war doch das Flu-Game, ne? Ja klar, 97, ne? Flu, das war das Flu-Game.
Ja,
das
ja.
war the Flu-Game. Ja, natürlich, Game 5, 7, ja klar. Und das gewinnen sie dann mit 38 Punkten von Michael Jordan, wo auch bis heute übrigens keiner weiß. Das könnte die Doku ja auch nahelegen, dass es wirklich eine verdorbene Pizza war, weil da 5 vor der Tür standen, ne, so wird es ja beschrieben, und nur Jordan von der Pizza gegessen hat. Jetzt haben sich ja auch Leute von der Pizzeria in Salt Lake City gemeldet.
Ja, das habe ich auch gehört,
Und haben gesagt, nein, also auf keinen Fall wäre es die Pizza gewesen. Auch das werden wir nie rausbekommen. Fakt ist aber, dass es ihm ziemlich beschissen ging. Und das wiederum kann ich ohne diese Doku bestätigen, weil ich in der Halle war. Und als der reinkam, habe ich gedacht, der kann ja blass sein. Wie geht das?
Ja, das habe ich mir auch gedacht, als Bill Wennington das erzählt. Er war kreidebleich. Ja. Da dachte ich mir, hä?
Aber ich sag dir, genauso wirkte das. Und wir haben auch gesagt, wie soll der denn Basketball spielen? Ja, und dann hat er einmal mehr, und da können jetzt auch wieder alle erzählen, was sie wollen, da hat er einmal mehr gezeigt, was für einen Kopf, wie mental stark er war, dass er dann da 38 macht. Also absoluter Wahnsinn. Absoluter
das war
Wahnsinn.
Übrigens, weil wir vorhin mal drüber geredet haben, wäre Scotty nochmal zurückgekommen und Scottys Verhältnis zu Michael Jordan und so. Das war übrigens für mich mit eins der schönsten Bilder, wie nach dem Flu-Game er Jordan in den Arm nimmt und irgendwie sind es ja doch die beiden dann immer. Ne?
Ja, also, natürlich. Scottie Pippen, das wird ja auch deutlich.
Einfach
geil. Deshalb ist die Serie so geil, weil man sogar Dennis Rodman irgendwie mögen muss, so bekloppt der auch immer war.
Ja, den muss man doch eh mögen.
Ja, du.
Ist der Ex-Mann von Carmen Electra.
Ja, aber er hat ja auch vor allem nach der Karriere so die ein oder andere nicht so gelungene Aktion gehabt.
Ja.
Und ich glaube auch, dass das unter einem anderen Trainer nicht funktioniert hätte. Vielleicht auch in der heutigen Zeit.
Ist er ja auch, ne? Also wo, jetzt warte mal, er ist ja dann zu den Lakers und war er dann nicht auch unter Phil Jackson oder war Phil Jackson da noch nicht bei den Lakers?
Warte mal, 99, 99?
Ja, ich glaube, er war dann sogar das Jahr bei den Lakers.
Hat er nicht Pause gehabt?
Noch nicht da, aber.
Genau. genau.
Ja, ja, stimmt. Und gut, dann noch mal kurz bei den Mavericks, aber er hat ja dann auch nichts mehr. Also das war so die Frage, die ich mir noch gestellt habe, ist wieder hypothetisch, ne? Aber man hat es bei Scottie Pippen gesehen, man hat es bei Dennis Rodman gesehen, also die beiden, die sonst noch essentiell waren, außer Jordan. Bei den Rollenspielern ist es immer schwer zu sagen, weil ja auch einfach die Rolle anders sein kann, aber da, wenn man sich allein die Zahlen anschaut, hat man ja schon gemerkt, so das mit dem überschrittenen Zenit und so, also ich sinniere jetzt nochmal über eine mögliche siebte Meisterschaft, diese 99 gegen die Spurs oder wen auch immer noch hätten gewinnen können, aber irgendwie, ja.
Es war für die alle the right time, the right place to be, das muss man ganz klipp und klar sagen. Deshalb
finde ich aber wieder geil, dass der, wobei ich glaube, Scottie Pippen hat damit auch seinen Frieden, dass Michael Jordan damit natürlich überhaupt nicht seinen Frieden hat, ist ja wieder klar. Und dass der dann aber auch dieses Ritual da mit die Zettel verbrennen und so, das ist halt typisch Phil Jackson, ne? Dass der das hinkriegt und auch, ich glaube, der hat in seinem Leben nicht einmal zurückgeschaut, sondern ist halt zu den Lakers und hat dort, wie viel hat er am Ende geholt? Seine 10 Ringe und noch mehr Erfolge gemacht, ne?
Ja. Ja, das.
So, wir hatten schon wieder technische Probleme. Mensch, Buschi.
Warte, Schmizo, es geht wieder nicht über den Kopfhörer.
Sag mal, was ist denn los mit dir?
Ja.
Oh Gott. Leute, ich sag euch wirklich, also da könnte ich mich auch mit meiner Mutter hinsetzen und den Podcast aufnehmen.
Warte, ich komme jetzt. Warte.
Fähigkeit hier. Also keine Sorge, ihr merkt ja daran, dass ihr die Folge hören könnt. Lisa hat Buschi mal wieder gerettet und er hat... So, jetzt ist er wieder da. Buschi, was?
Ey, das gibt's gar nicht. Ich muss das den Leuten ganz kurz erklären, weil war ja jetzt nicht jeder... bei dir Insta, weil du es ja gleich wieder auf Instagram machen musstest. Ja,
natürlich.
Ich bin mit dem Finger auf den Laptop gekommen und dann hat das gestoppt und dann wusste ich natürlich wieder nicht, kann ich jetzt einfach weitermachen? Aber du kannst das ja eh schneiden und ich wusste nicht, kann ich einfach weitermachen oder nicht? Und dann habe ich das erstmal zwischengespeichert, ja? Aber dann war es weg. Er hat zwar gesagt, er hätte es gespeichert hier, aber es war weg. Und ich habe es wohl in Musik gespeichert. Und
ja, GarageBand ist ja auch ein Programm, ja, mit dem normale Menschen Musik aufnehmen.
Ja, aber ich habe sonst eigentlich, ich habe wahrscheinlich nicht darauf geachtet, dass ich es nicht auf Schreibtisch gespeichert habe. Ist auch egal. So, wo waren wir? Ach, scheiße, echt. Ich bin wirklich, was sollen denn die Leute davon denken, wie ich so hier in der Technik unterwegs bin?
Es ist hier ehrlich und offen. Das ist nicht wie die Jordan-Doku alles geschönt, sondern das ist hier der ehrliche und offene Einblick in die Probleme eines Podcasts. Ach. Ja, bei Phil Jackson.
So, wir waren bei Phil Jackson.
Ne, also der hat, habe ich ja glaube ich auch schon mal angerissen, wie der dieses Kapitel abgehakt hat, zu den Lakers weitergezogen ist, den Three-Peat geholt hat, nach einer kurzen Unterbrechung mit Kobe und Pau Gasol nochmal 2 Titel und so, das ist, aber jetzt sind wir weit weg von The Last Dance, ne? Was bleibt denn sonst
Shaq noch? Shaq hat übrigens auch gesagt, dass er beim Betrachten der Doku nochmal wieder festgestellt hat, dass die 90er Jahre die geilste Zeit in der Ära des Basketballs waren.
Mhm.
Hat Shaq gesagt.
Ah, okay. Ja, der hat ja, man, also, man kann also ich Shaq bin in jetzt die Liga nicht ganz 92, glaube ich, ne?
Nee.
Ich glaube schon.
92 schon?
Ja, ich glaube 92 und war dann 4 Jahre bei den Magic und dann ist er, glaube ich, 96 zu den Lakers. Ja, genau, 92 bis 96.
92 ist er schon in die Liga gekommen. Ja, da siehst du mal, wie lang das alles her ist. Also jedenfalls hat er das auch, hat gesagt, es wäre ihm nochmal aufgefallen, dass es eine geile Zeit war. Aber wie gesagt, jetzt lassen wir nicht wieder zum Anfang zurückkehren. Ich fand die Doku insgesamt sensationell und auch wie du gesagt hast, ich fand es auch gut, dass sie nicht mit The Shot aufgehört hat, sondern dass dann nochmal die Geschichte kam, dass alle was aufs Zettelchen geschrieben haben und Jordan sogar ein kleines Gedicht und dann wurden alle Zettelchen am Ende verbrannt.
Ich wollte mir auch merken, was hat er denn gesagt? Ich glaube, sein letzter Satz und damit der letzte Satz in der Doku ist irgendwie, es brauchte nur ein Streichholz, um diesen Großbrand zu entfachen. Ja, ein toller Satz, aber doch irgendwie völlig absurd, wenn da vor 10 Folgen lang gezeigt wird, welchen unfassbaren Aufwand der Mann betrieben hat, um diese 6 Titel zu gewinnen. Das hat's für mich, also das habe ich nicht ganz verstanden, ehrlich gesagt.
Storytelling. Einfach weil es sich gut anhört.
Ich denke, das sind so Dinge, die hätte Christoph Domisch, wenn du ihm die Möglichkeit eingeräumt hättest, kritisch angemerkt in dieser Folge.
Jetzt hau doch nicht den Icke in die Pfanne. Du weißt, dass ich du weißt, dass ich ihn mag, aber ich tu, wie gesagt, das ist ja auch das Einzige. Und da mag ich ja auch wie ein störrischer alter Mann. Okay, Boomer, 10 Euro. Ich habe okay, Boomer gesagt. 20 Euro in unser Phrasenschwein, haben wir ja beschlossen. Ich mag da vielleicht auch manchmal ein bisschen störrisch rüberkommen, weil ich gebe das offen zu, Schmizo. Ich tue mich einfach schwer damit, mit Leuten, die so wenig selbst gespürt, erfahren und erlebt haben und aber über alles, da meine ich jetzt übrigens nicht Icke mit, ne? Also damit das klar ist, sondern generell. Damit habe ich einfach Schwierigkeiten. Es tut mir leid.
Es gibt halt, die Möglichkeiten sind ja auch relativ rar, ne? Sowas. Also ein paar Reporter haben das Glück. Ja.
Paar verrückte Fans. Einige haben mir auch geschrieben und haben teilweise sogar Bilder gezeigt, wo sie wann bei welchem Finale gesessen haben.
Wirklich?
Also es waren schon ein paar deutsche
also es waren vereinzelte Deutsche waren bei der Jordan-Finalserie in der Halle. Ja. Was ja krass ist, wenn du dir überlegst, dass das in einem 300 Millionen Einwohnerland ist, wo von denen 200 Millionen wahrscheinlich alles gegeben hätten, um da dabei zu sein und dass es dann trotzdem einer aus Europa, krass, okay.
Jonas Henning schreibt, The Last Dance ist eine Offenbarung. Ich hatte nichts mit Basketball am Hut und habe mir die Serie nur wegen des Enthusiasmus im Podcast angehört und bin jetzt total im Basketballfieber. Danke. Davon ist ganz, ganz viel gekommen. Mhm. Also wir haben schon viele Leute, glaube ich, auch wirklich mit infiziert. Das kann man gar nicht anders sagen. Und den Rest hat dann die Serie erledigt.
Ich glaube, wer
absoluten Respekt an euch zwei Schlawiner für diesen tollen Podcast. Schmizo und Buschmann fachsimpeln über MJ. Da geht einem das Sportlerherz auf. Weiter so. Dominik Greve. Also das sind so, warte mal hier.
Du hast ja richtig Mühe gegeben heute mit den Nachrichten.
Chris Adams, Buschi, ich muss euch ein riesengroßes Kompliment machen. Der Schmizo und du, ich hoffe, das Du ist in Ordnung. Natürlich ist das in Ordnung. Ihr macht einen richtig geilen Podcast. Die Struktur ist egal. Das macht euch aus. Eure Sportverrücktheit spricht aus. Und ich finde... Eure Sportverrücktheit spricht aus und ich finde es klasse, dass ihr alle Sportarten mitnehmt, weil das zeichnet uns alle aus. Bezüglich eurer Sonderfolgen zu Last Dance finde ich mega. Auch als Handballer und sportverrückter Junge habe ich die Serie durchgeguckt und habe ab Folge 1 mit dem Intro Gänsehaut oder wie du sagst Hühnerpelle. Diese Serie zeigt, was MJ für eine überragende Persönlichkeit war und dass er auch eine mega menschliche Seite hat bezüglich der Story mit seinem Vater. Ich habe MJ leider nicht live spielen sehen können, da ich im Jahre 1993 geboren wurde. Aber dieser Mann ist immer noch für mich eine Symbolfigur für den Sport. Danke für euren Einsatz. Und dann schreibt er mir noch, es gibt im Handball eine dritte Handball-Bundesliga. Es gibt dafür keine Regionalliga, das hatten wir ja neulich. Ja.
Also ich weiß nicht, warum du lachst, weil jemand schreibt, er ist 1993 geboren, ehrlich gesagt. Das finde ich jetzt ein bisschen von oben herab.
Ja, Buschi, du Rakete. Zum einen mal einen ganz herzlichen Dank für den sensationellen Podcast und zum anderen vielen Dank fürs Bewerben von The Last Dance. Ich bin seit 25 Jahren eingefleischter Handballer und Basketball war nie so wirklich meins. Schon gar nicht in den 90ern, da ich nur ein knappes Jahr älter bin als Schmizo. Aber diese Serie ist einfach der Wahnsinn. So viele emotionale Momente, die mir Gänsehaut und fast Tränen beschert haben, das hätte ich absolut nicht gedacht. Ich freue mich auf jede Folge eures Podcasts. Macht bitte weiter so. Ich bin Monteur und will nicht wissen, was meine Kunden denken, wenn ich mega breit grinsend am Arbeiten bin, weil ich euch beiden nebenher zuhöre, wie ihr ausrastet, stichelt und über euch selbst lacht. Einfach herrlich. Bleibt, wie ihr seid, bleibt gesund und bring du doch dem Schmizo mal ein paar Blumen mit. Grüße Max, Maximilian Jentsch. Finde ich toll, was da so alles kommt.
Ja, das mit den Blumen ist auch ein guter ganz viel. Hinweis. Also nicht mir, sondern Helena könntest du mal Blumen mit.
Pass mal auf, du Pillemann, du kriegst jeden Montag Kuchen. Und jetzt pass
von
auf,
Lisa.
Jetzt
hat Lisa. Von Lisa.
Ja, aber ich bringe ihn.
Ja, stimmt.
Das ist der Bringservice von den Buschmanns.
Wie machen wir das denn jetzt, wenn du bei Ninja in Köln bist?
Ja, pass auf, es ist tatsächlich so. Ich fahre ja jetzt, ne, es geht ja los.
Morgen, ne?
Aber die, ja, morgen, wenn die Leute
es hören. Und wenn die Leute hören, schon heute.
Eventuell heute oder sogar gestern, wenn nicht sogar vorgestern.
Stimmt, ah Gott, lass, oh Gott, da hatte ich schon bei Run NFL immer meine Probleme.
Ja, ich könnte dir das erklären, aber das ist bei dir wie mit der Technik. Das kriegst du nicht hin.
Ja. Da wäre ich jetzt auch also, ganz großkotzig. Das hast du vor 10 Minuten dir erarbeitet, dass du dich über die Technik lustig machen darfst.
Die Lisa kommt Montag vorbei und bringt euch Kuchen. Hat sie schon gesagt. Sie backt extra einen Kuchen, eine besondere Torte wieder. Cool. Ja, sehr geil. Weil sie irgendwie einen Dreh hat mit irgendeiner Band. Heindling, mhm. ist so eine bayerische Band, glaube ich.
Kenn ich, ja.
Mit denen hat sie einen Dreh und dann hat sie gesagt, fährt sie vorher bei euch vorbei. Ich möchte aber an dieser Stelle nicht verpassen zu erwähnen, dass es in erster Linie für Helena macht.
Okay, habe ich mir fast gedacht.
Ja, ja. Das habe ich ihr vor allem auch so gesagt.
Ich habe übrigens auch noch eine Nachricht, bei der wusste ich jetzt nicht genau, ob ich mich freuen oder weinen soll, ob meiner Unzulänglichkeit. Du wirst jetzt wieder schlapp lachen. Aber wir hatten ja eine kurze Würdigung, die mir aber wichtig war, des Karriereendes von Holger Glandorf. Und mir schrieb auf Instagram: Holger Glandorf, moin, vielen Dank, dass ich bei euch im Podcast vorkommen darf. Habe es jetzt noch keine Folge verpasst. Super, dass ihr auch an die anderen Sportarten denkt. Zur Info, ich war sogar insgesamt 10 Jahre in Nordhorn, wenn man die Jugendzeit mitrechnet. Vielleicht kann ich dir das nochmal bei Hand aufs Herz erzählen, wenn ich mal dran bin. Viele Grüße, Holger. Ich finde das natürlich überragend, dass einer meiner Lieblingshandballer und unserer Champs 2007 und sowieso, habe ich ja letzte Folge schon gesagt, was der alles abgerissen hat. Also Holger Glandorf, ein Handballer, der fast seinesgleichen sucht in Deutschland, dass der unseren Podcast hört. Aber dass ich dann das mit Nordhorn nicht mehr genau auf der Pfanne hatte, war natürlich
schlimm. Noch besser ist, dass der Basketballer in diesem Podcast dich daran erinnern muss, dass er lange, lange Zeit in Nordhorn gespielt hat. Das ist wiederum für dich wirklich nicht schlimm, besonders gut.
Schlimm. Aber ich.
Aber den können wir auch mal hier reinholen. Wir machen mal so ein Come Together, dann schalten wir 18 Leute oder so in diesen Podcast. Kann man das eigentlich technisch?
Ja, wenn du dich darum kümmerst, bin ich mir sicher, dass das funktionieren wird. Ich kann das nicht.
Ach, Lecco mio della Blanco, das ist alles der Wahnsinn. Jetzt habe ich ganz schön rumgepestet am Anfang, ne? Das wollte ich gar nicht, weil ich habe echt bewusst eine Nacht drüber geschlafen, aber ich habe mich gestern so aufgeregt. Das ist ja, also wichtig ist ja, dass man andere Meinungen akzeptiert, das tue ich ja, aber wenn Leute einfach unflätig, unfair und ahnungslos.
Ja, da bin ich bei dir. Das ging mir ja so, wie wenn du dich erinnerst, über diesen einen, der mir zu meinem Andreas Thiel-Podcast geschrieben hat. Das war ja auch nur Schrott, ne? Und das kann ich schon verstehen. Man darf für fast alles argumentieren, aber dann muss halt auch eine Argumentationslinie da sein. Und respektvoll sollte es immer bleiben.
Ja. Sonst beende ich hier jeden Podcast demnächst mit herzlichst, ihr Franz Josef Buschmann.
Das macht gerade hier der Dinge auf Twitter, ne? Der Jörg Heinrich schreibt gerade den.
Schreibt er immer im Namen von Franz Josef Wagner?
Ja,
oder
der schreibt so.
Das ist ja Wahnsinn, was
in
da
in diesem bescheuerten Stil,
Wahnsinn.
Weißt du? Also einfach lieber irgendwer, dann 4 Sätze, die nichts miteinander zu tun haben und dann herzlichst. So.
Boah. Ja, ist eine andere Geschichte. So, was wollte ich denn noch loswerden? Also wie gesagt, ich hoffe, dass ich das technisch hinkriege dann ab nächster Woche immer aus Köln ohne Lisa.
Ja, ich weiß gar nicht, wie das passiert. Was machst du denn dann? Fährt die dann spontan die 5 Stunden nach Köln hoch?
Ja, ey, ohne Scheiß, ich weiß es echt nicht, weil eigentlich hatte sie mir alles so vorbereitet, dass nichts mehr schief gehen kann. Und jetzt, als ich gerade versucht habe, den ersten Teil, wo es ja die Unterbrechung gab, rüberzuschicken, hat das schon wieder, ist gut, hat das schon wieder nicht geklappt. Was machst du denn da jetzt?
Entschuldigung, ich habe mich verschluckt.
So, ganz kurz noch, Verlängerung Manuel Neuer bis 2023, hast du mitbekommen?
Richtig, ja.
Also deutlich kürzere Laufzeit, wie es sich zu Corona-Zeiten gehört, auch mit Demut, also nicht ganz 20 Millionen.
Das war schon wieder Wahnsinn, ne?
Lass.
Ich sag's mal so,
Ist marktgerecht. Ich habe gehört, es ist marktgerecht. Sein Berater hat gesagt, es ist marktgerecht.
Der große Gewinner dieser ganzen Causa dürfte Alexander Nübel sein.
Sag mal, wie soll das eigentlich ablaufen?
Ich
meine, der Ulreich ist die perfekte Nummer 2.
Ja,
also eine bessere Nummer 2 kannst du dir nicht wünschen. So, der Früchtl, der schiebt eh schon Frust ohne Ende. So, und jetzt kommt noch der Nübel. Und 3 Jahre lang auf die Bank oder in der zweiten spielen von Bayern? Oder gibt es doch eine Ausleihe, die ja eigentlich Brazzo schon ausgeschlossen hat?
Ich Ich kann mir fast, also ich, wie gesagt, Neuer, ich, also der wird keine Spiele abgeben wollen, keine wichtigen. Der wird, ich bin sicher, von dem kann man alles lernen. Das ist natürlich mega. Aber irgendwann hat sich's auch mal ausgelernt, ne? Und du kannst ja nicht sagen, 2023, ey, das ist im Fußball so viel Holz. Du kannst doch nicht ernsthaft sagen, Nübel setzt sich 3 Jahre hinter Manuel Neuer auf die Bahn. Ich weiß es auch nicht. Mir ist das echt ein Rätsel.
Könnte zumindest für den Spieler, wenn wir es mal sportlich betrachten, ganz, ganz üble Entwicklung sein. Ja. So, aber soll ich dir was sagen, Schmizo? Ich werde jetzt gar nicht mehr weitermachen, weil die Kinder warten, wir spielen jetzt Böhmisch Watten.
Was ist das?
Ich kann nichts. Böhmisch Watten ist ein Kartenspiel, hat die Lisa uns beigebracht. Spielen wir im Urlaub auch immer gerne. Und weil ich ja jetzt lange, lange weg muss, möchte ich heute Abend.
Können wir gerne machen, die ist ja eh schon, wir sind ja schon wieder über eine Stunde, ist wunderbar. Nur noch eins, das vielleicht, das reicht auch als Info, weil wirklich alles dazu im Podcast von Marco Pesic herausragend erklärt wurde. Die Basketballer haben grünes Licht. Ja. Die Basketballer dürfen, es ist noch nicht klar, wann sie zum Beispiel Training wieder aufnehmen dürfen, weil das müssen ja wieder die lokalen Gesundheitsämter entscheiden, aber die bayerische Staatsregierung hat ihnen grünes Licht für dieses verkürzte Saisonendturnier mit 10 Mannschaften im Audidome gegeben.
Ab 6. Juni.
Genau.
Ab 6. Juni. Können wir ja demnächst mal drüber quatschen. Ich muss los, Böhmisch Watten. Und ich versuche dir natürlich den zweiten Teil auch zu schicken.
Dass ich wieder schön beim Schneiden was zu tun habe. Ich freue mich. Nein, alles gut.
Grüß Helena. Wann wir den neuen aufnehmen, kann ich dir noch nicht genau sagen, weil ich glaube, Sonntag, Montag, Dienstag sind Aufzeichnungstage von Ninja. Aber ich vermute, dass wir es am Montag so normale Zeit, 11, 12 Uhr hinkriegen könnten.
Ja, das wäre cool. Ja, ja, wenn, ich meine, ein bisschen flexibel sind wir ja auch, aber
ist ja Podcast, den kann man ja auch immer hören. Ne? Du erzählst mir ja auch immer, man kann ja auch die erste Folge jetzt eigentlich einfach immer noch hören.
Die kann
man geht dann auf,
immer noch hören.
Auf Audio Now, auf Spotify, auf wie das alles heißt da und dann kannst du, dann gehst du auf Lauschangriff und dann kannst du ja du kannst auch einfach Folge 1 oder
willst du jetzt hier eine Anleitung für Dummies machen oder was?
Folge. Nee, ich will es selbst verstehen.
Ja, wenn du eine hören möchtest, dann schreibst du mir besser eine WhatsApp, dann schicke ich dir den Direktlink zur Folge, damit das auch klappt, würde ich vorschlagen.
Okay, ich gehe jetzt Karten spielen, wir hören uns und ich hoffe, falls sich irgendjemand angesprochen fühlen sollte von dem Schimpfen zu Beginn dieser Folge.
Dann leckt mich am Arsch.
Nein, ich hab's so gemeint.
Tschüssi, Leute.
Schmizo,
danke
ciao.
Fürs Zuhören. Ciao, Buschi.
So. Ich muss jetzt rüber, Schmizo. Ich versuche das jetzt hier zu beenden. Ich habe immer Angst. Wenn ich hier irgendwas drücke, habe ich sofort Angst.